Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, es geht um Familie und da gibt es einen schönen Witz aus der DDR-Zeit. Die Sowjets wurden ja immer unsere Brüder genannt und da ist der Witz, warum sind denn die, ich sage jetzt mal Sowjets, unsere Brüder? Und da war die Antwort, wenn man sich Freunde aussuchen kann. Heute geht es um die Familie Jesu Christi. In der Zeit, in dem Kontext, als Jesus Christus die Reichsgottes-Gleichnisse predigte, wo er nochmal ganz klar auf das Wort Gottes und seine Wichtigkeit hinwies, hat sich die folgende Begebenheit zugetragen. Das findet ihr auch auf den Zettel hier zum Mitlesen. Das ist Markus 3, steht auch dann bei Lukas und bei Matthäus, Markus 3, 31 bis 35. Es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und sie sind meine Brüder, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Nochmal zur Begriffsklärung. In Lukas steht, wer das Wort Gottes hört und tut. Und hier steht, wer den Willen Gottes tut. Das ist nicht eine neue Gesetzlichkeit, sondern wenn ich sozusagen den Ruf Gottes höre, den Ruf zum Glauben und zu ihm komme, ist das auch der Wille Gottes. Natürlich gibt es die Gebote, in die wir auch Stück für Stück dann in der Heiligung reinwachsen, aber das Erste ist mal erstmal dieser Gehorsam, ich komme zu Jesus. Für alle, die diesen Ruf Jesu gehört haben, die seinem Wort zuhören und versuchen im Gehorsam dazu zu leben, ein herzliches Willkommen in der Familie Gottes. Du hast es ja schon angesprochen, wir sind Kinder. Ich möchte drei Punkte in dieser Predigt beleuchten. Erstens, wer gehört zur Familie Jesu? Zweitens, Jesus verändert das Verhältnis zur Herkunftsfamilie. Und die Gemeinde als Familie, Fragezeichen, Chancen, Risiken und Nebenwirkungen. Punkt 1, wer gehört zur Familie Jesu? Wie gerecht ist Gott doch? Jeder von uns hat die gleichen Zugangsbedingungen zu seiner Familie. Wir haben in letzter Zeit einige Menschen getauft, die aus komplett glaubensfernen Familien stammen. Sie sind durch den Gehorsam, sich taufen zu lassen, ihr altes Leben neu in den Blick der Bibel zu sehen und unter Wort und Gottes und Sakrament zu sitzen, wertvolle Mitglieder unserer Gemeindefamilie geworden. Und hier gibt es keine Eingewöhnungsphase, wo man sich erst bewähren muss. Wo wir prüfen nicht, ob sie denn zu unserer Familie passen. Es spielt keine Rolle, ob sie Vegetarier oder Grillfreunde sind, American Barbecue zum Beispiel, oder ob sie Lok- oder RB-Fans sind. Ich muss, da großes Geheimnis, ich muss sie nicht einmal mögen. Sie gehören durch Christus zu uns. Auch die gehören zu uns, die schon lange diese Gemeinde besuchen und sich in ihr engagieren. Sie gehören zu Christus, auch wiederum durch diese Hingabe an Jesus Christus, an sein Wort. Nicht durch das Engagement oder weil sie getauft sind oder weil sie die christliche Karriere, Christenlehre, Konfi und so weiter mitgemacht haben, sondern sie sind es durch die Hinwendung zu Jesus und sein Wort. Und wir gehören zueinander durch Christus und sein Wort. Das ist wunderbar. Das heißt aber auch, wenn ich sein Wort verlasse und das Hören und die Sakramente, ich mich nicht auf mein Engagement berufen kann, mein Vergangenes oder meine christliche Karriere oder auf meine christliche Blutsherkunft. Man hat mal gesagt, Gott hat nur Kinder, keine Enkelkinder. Also jeder muss selber so diese Verbindung zu Jesus Christus finden. Es gibt in dieser Gemeinde ganz verschiedene Menschengruppen. Wir haben musikalisch hochbegabte Menschen hier, die wirklich in Noten denken, möchte ich fast sagen. Wir haben Professoren hier einige. Wir haben mehr oder weniger erfolgreiche Geschäftsleute hier. Wir haben Zahnärzte hier oder Ärzte im Allgemeinen. Mütter mit Kindern haben auch ihre ganz bestimmten Themen, über die sie reden, das wissen wir. Hier bin ich jetzt. Wenn du zu keiner dieser Gruppe gehörst und selbst wenn dich noch nie jemand im Kirchencafé jemals angesprochen hat und mal nach deinem Wohlbefinden gefragt hast, du bist doch dennoch Teil der Familie Gottes, der Familie Jesu. Und mal ganz ehrlich, es gibt Einzelgängertypen und vielleicht bist du so einer, dem ist familiäre Nähe bedrohlich, versetzt dich in Panik, aus biografischen Gründen vielleicht. Dennoch, du bist Teil der Familie. Wenn du hier unterm Wort sitzt und zum Sakrament nachher gehst, reicht das völlig aus. Du musst nicht sozusagen alles verstehen, was Menschen im Privaten miteinander reden. Auch die nächsten Verwandten Jesu, seine Mutter und Halbbrüder, hatten keinen Vorteil oder Bonus, wie wir da lesen, wenn es darum ging, zu seiner geistlichen Familie als Kinder des himmlischen Vaters zu gehören. Es ging nur über das Hören und Tun des göttlichen Wortes. Paulus sagt, darum kenne ich von nun niemand mehr nach dem Fleisch, auch wenn ich Christus gekannt habe nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Paulus war Jude, er hatte einen exzellenten Stammbaum und dennoch hatte er keinen Vorteil gegenüber dir und mir, zur Familie Gottes zu gehören. Wie wunderbar. Wir müssen nicht erst alles Jüdische durchtun oder forschen, ob wir vielleicht eventuell doch jüdische Wurzeln haben, was wunderbar ist, wenn es so wäre. Wir gehören zur Familie Gottes. Halleluja. Es ist ein hohes Vorrecht, dass wir einander Brüder und Schwestern nennen dürfen. Ich möchte hier noch einen wichtigen Gedanken einbringen. Gott ist unser Vater in doppelter Weise. Einmal durch die Schöpfung als Mitglieder des Menschengeschlechts und dann durch den Glauben an Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Nicht alle Menschen sind Brüder und Schwestern in dem zweiten Sinne. Auch nicht die Angehörigen anderer Religionen oder Glaubensgemeinschaften, die nicht auf Christus gegründet sind. Wir teilen mit allen diese Erde und sollen mit allen in Frieden und gegenseitigem Respekt leben, aber der Himmel gehört denen, von denen gesagt ist, wer den Sohn, in Klammern Jesus Christus, hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das, in Klammern ewige Leben, nicht. Jesus sagt sogar zu den jüdischen Führern, das ist ein bisschen deftig jetzt, Satan ist euer Vater. Die Möglichkeit, dass man religiös sein kann und Satan zum Vater haben kann, sollte uns einfach auch einen heiligen Schrecken ein bisschen über den Rücken laufen lassen. Nun zu Punkt 2. Jesus verändert das Verhältnis zur Herkunftsfamilie. Ich habe ein Zitat hier, ist mir zugeschickt worden bei einer Exegese, die jemand mir geteilt hat. Meine natürliche Familie bestimmte meine Vergangenheit, meine geistliche Familie bestimmt meine Zukunft. Jesu Familienangehörige haben eine schwere Zeit mit ihm. Seine Bemerkungen waren nicht immer wohlwollend. Es heißt, dass er zu seiner Mutter sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Und die Verwandten sagten über ihn, er ist von Sinnen. Die Brüder glaubten nicht an ihn. Aber seine natürlichen Brüder wurden nach der Auferstehung auch geistliche Brüder von ihm. Sie haben eine wichtige Rolle dann in der ersten Gemeinde gespielt. Und das war sozusagen auch ähnlich. Vorher war es ein natürlicher Leib, dann nach der Auferstehung ein geistlicher Leib. So war es auch mit seinen Brüdern. Ein kurzer Exkurs in die 10 Gebote. Wie heißt das erste Gebot? Kann es jemand reinrufen, erstes Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Genau, du sollst nicht andere Götter haben. Das erste Gebot, und was ist das vierte Gebot? Genau, Ehre Vater und Mutter, also die Familie an der vierte und Gebot Gottes, Gott zu ehren, erste. Wenn du das vierte mit dem ersten Gebot vertauscht, kann das zu einer Vergötzung der Familie führen, dass du einfach sagst, meine Familie ist mir wichtiger als die Ehre Gottes. Und da muss sich jeder selber prüfen, da braucht man nicht auf andere mit Fingern zeigen, sondern das kann jeder für sich im Stillen prüfen. Wie ändert sich das nun, das Verhältnis im Einzelnen? Unser Wertekompass, den wir von unserer Herkunftsfamilie haben, auch manchmal von unserer christlichen, der verändert sich, je mehr wir in der Heiligen Schrift lesen und das Gelesene und Gehörte umsetzen. Das kann zu Problemen führen, muss es nicht. Aber zum Beispiel beim Thema Geld kann das, ich will das jetzt nicht ausführen, der Umgang mit Geld kann sich ändern. Manchmal passiert es auch, dass man ein anderes Freizeitprogramm hat dann plötzlich, was man Samstagabend macht, was man Mittwochnachmittag macht. Das will ich jetzt auch nicht ausführen. Und das kann die Familie verwundern oder auch manchmal stören. Ein großer Segen ist es, wenn unsere Geschwister auch geistliche Geschwister werden. Und da ermutige ich auch wirklich zum Gebet und zum Austausch, zum Glauben mit ihnen. Was ist nun mit unseren Kindern? Da kommt es nun wieder auf das Alter an. Wir werden jüngere Kinder in Kontakt mit christlichen Angeboten bringen, die für ihr Alter entsprechend sind. Wir werden sie in Liebe und Strenge die Gebote und natürlich noch viel mehr das Evangelium auch lehren, so wie es auch der Luther in den kleinen Katechismus vorgegeben hat oder empfohlen hat den Vätern. Und was machen wir mit älteren Kindern, die schon eigenverantwortlich sind? Denen werden wir natürlich auch Angebote, Glaubensangebote machen, aber wir werden sie nicht unter Druck setzen oder irgendwie manipulieren. Aber wir werden sie auch überraschen, immer wieder mit liebevollen Gesten, um ihnen einfach die Liebe Gottes zu zeigen. Man darf dabei aber nicht vergessen, my home, my rules, das heißt also, wer seine Füße unter meinen Tisch setzt, der muss natürlich auch da so ein bisschen das machen, damit die Gemeinschaft funktioniert. Wenn Eltern etwas von mir verlangen, was gegen Gottes Wort verstößt, werde ich ihnen in Liebe und Respekt begegnen, weil sie meine Eltern sind, viertes Gebot. Ich sage aber auch, dass mein neuer Glaube, dass ich das mit meinem neuen Glauben und meinen Werten jetzt nicht mehr vereinbaren kann. Aber wir sollen auf jeden Fall bessere Helfer im Haushalt sein, gute Verwalter von Hab und Gut unserer Herkunftsfamilie und grundsätzlich einfach Gutes tun in unserer Familie. Das ist ganz wichtig. Es heißt nicht, dass wir dann sagen, also ich muss jetzt den Müll nicht runterbringen, weil ich muss zur Jugendstunde. Das ist der falsche Weg. Jesus ist unser Beispiel. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte im Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter, Gnade bei Gott und den Menschen. Ein interessanter Spruch, den ich jetzt anders nochmal nennen möchte. Blut ist dicker als Wasser, heißt es ja. Der Heilige Geist ist dicker als Blut. Es ist also der Heilige Geist, der die Vormachtstellung in unserem Leben haben sollte. Jetzt der dritte Punkt, Risiken und Nebenwirkungen der Gemeinde als Familie und Chancen natürlich auch. Es gibt ein sehr schönes Buch über christliche Gemeinschaft, gemeinsames Leben. Ist wirklich eine Empfehlung, da sich ein Exemplar zu besorgen, wird auch immer wieder mal neu aufgelegt. Ein kurzes Zitat daraus. Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Von der kurzen, einmaligen Begegnung bis zur langjährigen täglichen Gemeinschaft ist die christliche Gemeinschaft nur dieses. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Das deckt sich auch mit dem, was Jesus ja sagte. Meine Brüder, meine Mutter, meine Schwestern, die sind, die den Willen Gottes tun, die das Wort Gottes hören und tun. Die Gemeinde als Familie hat Rechte und Pflichten für alle, die dazugehören. Diese sind durch das Wort Gottes definiert. Wir dürfen erwarten und von uns wird erwartet zuerst. Einander zu lieben, zu ehren, einander zu tragen und zu ertragen und einander zu trösten. Das ist ein Punkt, der wichtig ist. Wir dürfen einander ermahnen und lehren, auch manchmal belehren. Wir sollten füreinander einstehen, bei Eingriffen von außen. Und wichtig, um das Gefüge innen zu sichern, wir sollten miteinander versöhnlich leben. Jetzt kommen die Dinge, die wir nicht brauchen. Wir brauchen, wie ich schon sagte, einander nicht zu mögen. Wir brauchen nicht Besties zu sein. Wir brauchen nicht gleiche Hobbys und gleichen Geschmack haben. Es gibt wirklich Gemeinden, da rennen alle rum wie der Pfarrer oder der Pastor, habe ich schon erlebt. Also jetzt nicht in evangelisch-lutherischen Kreisen, aber in anderen Gemeindefamilien. Gleicher Geschmack und wir brauchen auch nicht miteinander abhängen. Das ist gut, wenn das ist, aber das ist, hat nichts damit zu tun, dass wir nicht vollwertiges Mitglied der Familie Jesu sind. Jetzt noch eine Situation, die ich auch beleuchten möchte. Es kann passieren, dass Gemeinschaften über Jahrzehnte nur biologisch wachsen. Hauskreise sind überaltert und man kennt sich eben. Manchmal ist die halbe Gemeinde miteinander verschwägert oder ganz, ganz, ganz eng befreundet, schon seit Jahrzehnten. Und das birgt wirklich Gefahren. Ich habe mal ein paar frei erfundene Beispiele. Der Junge an der Lobpreisband am Schlagzeug glaubt zwar nicht und lebt ein fragwürdiges Leben, aber er ist ein guter Junge und kann gute Grooves spielen. Seine Familie hat ja den Teppich im Gemeindesaal bezahlt und die Mutti pflegt die Rabatte vom Gemeindegebäude. Ja, und er sitzt dann einfach weiter am Schlagzeug in der Lobpreisband. Beispiel 2. Der Pfarrer traut sich bestimmte Themen gar nicht mehr anzusprechen, weil er weiß, dass Schwester oder Bruder so und so aus der Familie so und so mit den Augen rollt und über ihren Bruder im KV versucht, den Pastor doch in dieser Sache umzustimmen. Durch solche Verquickungen kann es passieren, dass die Lehre und Praxis einer Gemeinde verändert wird. Im Hauskreis, und hier überzeichne ich jetzt ein bisschen, kein Hauskreis macht das nur, im Hauskreis werden meist nur Urlaubsfotos und Backrezepte ausgetauscht. Das hat alles seine Berechtigung. Aber es ist keine geistliche Gemeinschaft, die wir dann miteinander haben, sondern eine natürliche. Ich bin gerade auch in einem Hauskreis und freue mich da sehr. Wir haben so rein familiär, menschlich gar nichts miteinander zu tun. Völlig andere Lebenshintergründe, die wir haben zu viert. Und es ist sehr interessant, wie intensiv wir dann einfach so auch die Bibel lesen. Und wir tauchen da ein und irgendwann tauchen wir wieder aus und denken uns, was haben wir denn jetzt alles besprochen? Und da kommt noch, sage ich, gar nicht so viel Privates drinne vor. Das soll sich ändern und wir wollen auch natürlich als Gemeinschaft auch in dem Bereich zusammenwachsen. Aber derzeit ist so diese Anfangsphase, wo das sehr interessant ist. Geistliche Leiter müssen aufpassen, dass ihre Kinder nicht die Lehre und die Praxis des Gemeindealltags beeinflussen. Wir haben Beispiele davon bei Eli in der Bibel, bei David, bei Aaron und bei Samuel. Da könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen, wie das Gemeindeleben im alten Israel verändert hat, dass die Väter da eigentlich ihre Kinder haben wild werden lassen. Ja, natürlich darf und soll es Freundschaften in der Gemeinde geben. Das ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen und zu betonen. Das ist sehr wertvoll. Aber es ist ein Geschenk, auf das wir kein Anrecht haben. Ganz wichtig. Und es sollte die geistliche Gemeinschaft in Wort und Sakrament nicht überlagern. Ja, und es ist fantastisch, wenn sich unsere Kinder in der Gemeinde engagieren. Das ist wunderbar und das wünsche ich uns allen. Das ist ein großes Geschenk, was wenn es passiert, uns mit Lob erfüllen sollte. Und wie schön ist es, wenn Menschen, die eine kaputte oder gar keine Herkunftsfamilie mehr haben, in der Gemeinde Familienanschluss bekommen. Das ist so wichtig. Ich glaube an das Modell der erweiterten Familie. Wir öffnen unser Herz und unsere Häuser für die, die keine Familie haben, die vielleicht tatsächlich von der Straße kommen oder aus schwierigen Familienverhältnissen. Aber hier darf es auch nicht zu Abhängigkeiten kommen. Und wir müssen ein gutes Verhältnis von Distanz und Nähe wahren. Sprüche sagt, besuche deinen Nachbarn nicht zu oft, sonst wirst du ihm lästig und er beginnt dich abzulehnen. Ganz wichtig, dass wir auch gucken, dass man das auch abspricht mit dem Gegenüber. Ist das okay, dass ich jeden Mittag bei euch bin oder brauchst du vielleicht auch mal Zeit für deine Familie? Und es ist in dem Zusammenhang auch wichtig, Beziehungen langsam wachsen zu lassen und zu gucken, wie sehr man einander sich zumuten kann. Das passiert manchmal ganz leicht, dass man sagt, ach komm her, Christus liebt dich und ich liebe dich auch und komm doch an den Essenstisch und jeden Tag ist er dann bei uns, der Fred. Und dann lassen wir ihn fallen wie eine heiße Kartoffel, weil wir merken, das überfordert unsere Familie, sondern lieber langsam wachsen lassen und dann einfach eine stabile, gute geistliche und familiäre Beziehung bauen. Lasst uns Gemeinde als Familie feiern. Lasst uns Jesus in unserer Mitte anbeten als das Haupt unserer Gemeinschaft. Christus möge uns immer wieder unsere Motive reinigen und selber das Wachstum im Miteinander schenken. Amen.